Es ist wunderbar, wenn man unsere Schüler sieht, vor allem, wenn sie so froh und glücklich sind, Teil unserer täglichen Arbeit zu sein. Heute Morgen habe ich mich leider beim Rasieren geschnitten. Ich habe so gründlich über diese Ansprache nachgedacht, dass ich nicht aufgepasst habe. Als ich meiner Frau Christi davon erzählte, machte sie mich darauf aufmerksam, dass ein anderes Ehepaar einmal ein ähnliches Gespräch geführt habe. Der Mann sagte, ich musste so darüber nachdenken, was ich sagen will, dass ich mich geschnitten habe. Und seine Frau erwiderte, Hauptsache, du hast dich mit dem, was du sagen willst, nicht geschnitten. Ein guter Rat. Ich weiß nicht, ob der auch für mich gilt. Ich freue mich aber, hier zu sein. Es ist immer schön, zusammen zu sein. Ich bin dankbar für jeden, der für Seminar und Institut oder in einer unserer kircheneigenen Schulen arbeitet. Ich habe Sie sehr gern. Es ist mir eine Ehre, heute auch so viele Ihrer Ehepartner bei uns zu haben. Danke, dass Sie hier sind. Und danke für alles, was Sie zum Segen so vieler Menschen auf der Welt tun. Letzten August habe ich Sie aufgerufen, noch mehr Jugendliche und junge Erwachsene dazu anzuregen, das Buch Mormon so zu lesen, dass es ein tiefgreifendes Erlebnis für Sie wird. Viele junge Menschen haben von Ihren Bemühungen profitiert. Ein Lehrer für das Seminar in den Schulfreistunden berichtete, dass 98% seiner Schüler im vergangenen Schuljahr das Buch Mormon komplett durchgelesen haben. Viele von ihnen waren ähnlich erfolgreich, sowohl was die Zahlen junger Menschen anbelangt, die sie zum Lesen angeregt haben, als auch hinsichtlich der Qualität der Erfahrungen, die sie damit gemacht haben. Ich habe hunderte Briefe von Schülern gelesen, deren Leben sich durch dieses Erlebnis geändert hat. Ich möchte drei kurze Beispiele herausgreifen, die veranschaulichen, wie weitreichend der Segen für die Schüler war, die das Buch Mormon studiert haben. Ein Mädchen namens Ruby schrieb, ich bin im ersten Seminarjahr. Das ganze Jahr über habe ich große Veränderungen beobachtet, weil ich das Seminar besucht und das Buch Mormon gelesen habe. Ich spüre, dass mein Zeugnis enorm gewachsen ist und weiß, dass durch Glauben an Jesus Christus alles möglich ist. Das Lesen im Buch Mormon ist mir eine liebe Gewohnheit geworden. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich habe darüber gebetet und beim Lesen den Geist verspürt. Es gibt mir wirklich Kraft und hilft mir, Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Das Buch Mormon bedeutet mir sehr viel. Mackenzie schrieb, wenn ich nach den Lehren aus dem Buch Mormon lebe, hat mein Leben einen Sinn. Mein Zeugnis von den Wahrheiten des Evangeliums ist stärker geworden und auch mein Wunsch, ein christliches Leben zu führen. Und dies stammt von einem Jungen, der Isaiah heißt. Dem Buch Mormon verdanke ich ein Zeugnis von meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Ich weiß, dass er lebt, der große Erlöser der Menschheit. Ohne ihn wären alle verloren. Ich habe gespürt, wie barmherzig er ist und kann Zeugnis davon geben, dass er der Sohn Gottes ist. Mir gefallen diese Beispiele, denn sie belegen, dass durch das Buch Mormon jeden Tag Wunder geschehen können. Zu diesen Wundern gehört, dass man Kraft erhält, Versuchungen zu widerstehen, dass das Verlangen zunimmt, mehr wie der Erlöser zu leben und dass das Zeugnis vertieft wird, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Im kommenden Jahr haben nun alle unsere Seminarschüler und viele Institutsteilnehmer die Gelegenheit, sich mit dem Buch Lehre und Bündnisse zu befassen. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, das Buch Mormon und das Buch Lehre und Bündnisse hängen zusammen. Das sind Offenbarungen vom Gott Israels. Ihr Zweck besteht darin, sein Volk zu sammeln und für das zweite Kommen des Herrn bereit zu machen. Die Bücher geben Zeugnis voneinander. Man kann nicht das eine für wahr halten, ohne auch an das andere zu glauben. Das Buch Mormon bringt die Menschen zu Christus. Das Buch Lehre und Bündnisse bringt die Menschen in das Reich Christi, in die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen Erde. Das Buch Mormon ist der Schlussstein unserer Religion. Der Deckstein ist das Buch Lehre und Bündnisse, zusammen mit fortdauernder Offenbarung. Beiden, dem Schluss wie dem Deckstein, hat der Herr das Siegel seiner Zustimmung aufgeprägt. Der Herr selbst hat geboten, forscht in diesen Geboten, denn sie sind wahr und treu, und die Prophezeiungen und Verheißungen, die darin sind, werden sich alle erfüllen. Deshalb möchte ich eine ähnliche Aufforderung aussprechen wie letztes Jahr. Bitte fordern Sie alle, die am Unterricht zum Buch Lehre und Bündnisse teilnehmen, auf, diese heilige Schrift zu lesen, sich damit zu befassen und darüber nachzudenken. Bitte helfen Sie ihnen, damit Erfahrungen zu machen, die ihren Glauben und ihre Verbundenheit mit dem Erlöser und seinen Lehren festigen. Eine sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Buch Lehre und Bündnisse vertieft auch das Zeugnis von der wahren und lebendigen Kirche, von den berufenen Propheten, von der Priestertumsvollmacht und von den Bündnissen, die in unserer Zeit wiederhergestellt wurden. Dies ist in der Welt, in der wir heute leben, besonders wichtig. Da sich die Verwirrung und das Durcheinander der Ansichten in der Welt immer mehr verdichten, müssen sich unsere Schüler mehr denn je an ihre Bündnisse halten und in der wahren und lebendigen Kirche des Herrn verankert sein. Ich frage mich, ob wir wohl manchmal versucht sind, von seiner Kirche weniger leidenschaftlich Zeugnis zu geben als von seinem Evangelium. Unsere Schüler brauchen jedoch ein unerschütterliches Zeugnis sowohl von seinem Evangelium als auch von seiner Kirche, wenn sie den Stürmen standhalten sollen, die ihnen sicherlich bevorstehen. Ich erinnere an die Worte von Präsident J. Reuben Clark Jr. in dem Heft »Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche«. Zwei wesentliche Punkte darf man auf keinen Fall vergessen oder außer Acht lassen, nämlich: erstens, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters im Fleisch, das Opfer für die Sünden der Welt. Er starb, er ist als auferstandenes Wesen von den Toten auferstanden. Zweitens müssen wir an Folgendes glauben: Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus sind dem Propheten Joseph Smith wirklich und wahrhaftig erschienen. Das Evangelium und das heilige Priestertum sind auf der Erde wiederhergestellt worden. Der Herr hat seine Kirche von Neuem aufgerichtet. Die Nachfolger des Propheten, die wie er von Gott berufen wurden, haben die Offenbarungen empfangen, und sie werden auch weiterhin Offenbarungen empfangen, so wie es für die Kirche und ihre Mitglieder, die nach der Wahrheit leben, die sie bereits haben, erforderlich ist. Dies ist wahrhaftig die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Tatsachen müssen unverändert, unverwässert so stehen bleiben. Wir dürfen uns nicht dafür entschuldigen oder ihnen aus dem Weg gehen. Wir dürfen sie auch nicht verdrängen. Ohne diese erhabenen Glaubenssätze wäre die Kirche nicht mehr die Kirche. Dies macht die genaue Position der Kirche in dieser Welt und in Ewigkeit aus. Ich möchte mich Präsident Clark mit meinem Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums und der Berufung von Propheten in den letzten Tagen anschließen. Ich weiß, dass Joseph Smith im wahrsten Sinne des Wortes ein Prophet, Seher und Offenbarer war. Präsident Henry B. Eyrings Vater Henry Eyring Senior sagte einmal zu Studenten an der Brigham Young Universität: Was Joseph Smith betrifft, spricht alles dafür, dass er von der Wahrheit völlig überzeugt war. Ich mag diesen einfachen Satz. Die Welt wird über den Propheten Joseph Smith wohl sagen, was ihr gefällt, aber eines ist gewiss: er war überzeugt, dass der Vater und der Sohn ihm erschienen waren und dass sie ihn als Propheten für die Evangeliumszeit der Fülle berufen hatten. Er war überzeugt davon, dass das Buch Mormon von Gott kam. Er wusste, dass es das Priestertum und das wiederhergestellte Evangelium wirklich gibt. Und er wusste auch, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das Reich des Herrn darstellt, das abermals auf Erden errichtet wurde. Sein Leben und sein Tod legen Zeugnis davon ab, dass er völlig davon überzeugt war. Und das bin ich auch. So wie ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war, weiß ich auch, dass Thomas S. Monson, seine Ratgeber und all jene, die dem Kollegium der 12 Apostel angehören, ebenfalls als Propheten, Seher und Offenbarer berufen sind. In den Sitzungen des Bildungsausschusses und bei anderen Anlässen darf ich immer wieder beobachten, wie hingebungsvoll und voller Glauben sie sind und wie groß ihr Verlangen ist, dem Herrn zu dienen. In menschlicher Hinsicht sind sie all das, was man sich von ihnen erhofft, und noch weit mehr. Es ist nicht nur die Tatsache, dass sie beeindruckende Persönlichkeiten sind. Es ist nicht nur ihre Intelligenz oder wie begabt oder gar liebenswürdig sie sind. Es gibt da einen Mantel. Sie sind von Gott berufen worden und werden von ihm geleitet. Mein Zeugnis wird durch das, was ich sehe und spüre, wenn ich diejenigen beobachte, die Gott berufen hat, seine Kirche zu führen, immerzu stärker. Ich fordere Sie also nochmals auf, jede Gelegenheit zu nutzen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu unterweisen und ihnen so Zeugnis zu geben, dass sie beim Erlöser und in seiner wahren Kirche Halt finden. Welch bessere Chance könnten unsere Schüler haben, ihren Glauben in diesen zwei Hauptpunkten zu vertiefen, als durch sinnvolle Beschäftigung mit dem Buch Lehre und Bündnisse? Ich möchte noch eine weitere Bitte aussprechen, die unseren Unterricht betrifft. Ich möchte Sie bitten, sich allein und gemeinsam als Lehrkörper Gedanken zu machen und zu besprechen, wie man sich mehr auf die Heilige Schrift konzentrieren kann, um die es im Unterricht gerade geht. Auch wenn wir unsere Lehrmethoden und Fertigkeiten immer weiter verbessern, dürfen wir nicht vergessen, dass unser oberstes Ziel nicht darin liegt, möglichst geschickt etwas vorzutragen oder darzustellen, so wichtig das auch ist. Vielmehr sollen wir den Schülern die Heiligen Schriften nahebringen. Als Einstieg könnte es nützlich sein, wenn wir uns fragen: Nehmen die Heiligen Schriften in meinem Unterricht eine zentrale Stellung ein? Wie oft halte ich sie während des Unterrichts in der Hand? Lade ich meine Schüler ein, wie Präsident Howard W. Hunter es empfohlen hat, sich selbst mit den Schriften zu befassen, oder präsentiere ich nur meine eigene Auslegung oder Darstellung? Haben wir uns neulich nur nett über den Glauben unterhalten? Oder haben wir die Unterrichtszeit damit verbracht, uns gründlich mit Alma 32 und 33 zu befassen? Begnügen wir uns, anders ausgedrückt, manchmal damit, ein paar Verse als Einstieg in eine Diskussion zu lesen, in der dann Meinungen ausgetauscht werden? Oder lesen wir aufmerksam und systematisch gemeinsam die Schriften, um herauszufinden und umzusetzen, was von Propheten gesagt wurde? Lenken meine Unterrichtsmethoden mitunter von dem Schwerpunkt Heilige Schriften ab? Oder führen mein Anschauungsunterricht, meine Lebenserfahrungen und Unterrichtsgespräche die Schüler zu den Wahrheiten, die im Wort Gottes enthalten sind? Verbringe ich die kostbare Unterrichtszeit mit Gesprächen über weltliche Anschauungen und moralische Zwickmühlen, oder nutzen wir die Zeit sinnvoll, indem wir lebenswichtige, uns errettende, ewige Grundsätze herausarbeiten und umsetzen? Komme ich diesen geistig erfahrenen jungen Leuten auf leisen Sohlen und flüstere ihnen etwas über Religion ins Ohr, oder lasse ich das Zeugnis der Propheten in meinem Klassenzimmer in einer Art und Weise erschallen, die meine Schüler anspornt und inspiriert? Lernen wir Jesus Christus jeden Tag besser kennen und schließen ihn noch mehr ins Herz, weil wir die Schriften kennenlernen und liebgewinnen, die ja dazu da sind, Zeugnis von ihm zu geben? Einer unserer Lehrer hat mir einmal eine ähnliche Frage gestellt, über die wir vielleicht nachdenken sollten. Er fragte, wenn unsere Schüler etwas über den Glauben lernen sollten, wem sollten sie da wohl begegnen? Wenn Nephi oder Jareds Bruder oder Ruth in der Nähe wären, würden wir sie bestimmt bitten, darüber zu sprechen, was sie über den Glauben gelernt haben. Wenn unsere Schüler begreifen sollten, wie segensreich und schön die Umkehr ist, und der Apostel Paulus oder einmal der Jüngere hineinspaziert kämen, würden wir sie doch gewiss auffordern, zu uns zu sprechen und sie nicht bitten, sich still in die Ecke zu setzen, bis unser Unterricht vorbei ist. Wenn unsere Schüler lernen sollen, wie man Prüfungen glaubensvoll durchsteht und Joseph Smith, Abraham oder Hiob zu geben wären, würden wir ihnen bestimmt gern unsere Unterrichtszeit überlassen. Und wenn schließlich der Erlöser in unser Klassenzimmer käme, würden wir doch alle wollen, dass seine Worte die Botschaft des Tages für unsere Schüler wären. Die Heiligen Schriften ermöglichen uns dies jeden Tag, wenn wir einfach nur zulassen, dass sie im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Als junger Seminarlehrer hatte ich ein einschneidendes Erlebnis, das sich immens auf meinen Unterrichtsansatz auswirkte. Ich hatte meinen Unterricht gerade mit einer Geschichte oder einem Beispiel begonnen, als eine junge Frau fragte, welchen Teil der Heiligen Schriften wir denn an dem Tag durchnahmen. Bevor ich antworten konnte, sagte ein anderer Schüler, das kann er nicht verraten, ehe er uns dazu herumkriegt, sie aufzuschlagen. Wir mussten zwar alle lächeln, aber eigentlich tat das doch ein bisschen weh. Ich glaubte an die Macht des Wortes und seine Fähigkeit, die Kinder des himmlischen Vaters zu fesseln. Ich vertraute auf meine Schüler und glaubte, sie wollten wirklich das Evangelium kennenlernen und ihren Glauben vertiefen. Ich glaubte an die Macht des Heiligen Geistes, zu leiten, zu trösten und Zeugnis zu geben. Aber dieser Kommentar meines Schülers schien in Frage zu stellen, ob ich mit meinem Unterrichtsansatz das wirklich alles glaubte. An diesem Tag nahm ich mir vor, dass meine Lehrmethoden stets mit meinem Glauben an die Macht des Wortes, meinem Vertrauen in die Schüler und meinem Vertrauen auf den Heiligen Geist in Einklang stehen sollten. Um ein fähiger Lehrer des Gotteswortes zu sein, müssen wir einen Preis zahlen. Wir müssen die Heiligen Schriften selbst studieren und uns vorbereiten, um ihren Inhalt zu beherrschen. Wir müssen die wichtigsten Grundlagen des Evangeliums erkennen, ergründen und voranstellen. Wir müssen die Grundsätze erkennen, wie man den Heiligen Geist einlädt, und sie so umsetzen, dass der Geist eingeladen wird, Zeugnis zu geben und dass persönliche Offenbarung möglich wird. Das genehmigte Lehrmaterial, die Grundlagen aus dem Werk des Evangeliums lehren und lernen, sowie die Worte der neuzeitlichen Propheten können uns allesamt helfen, dies in passender Weise und erfolgreich umzusetzen. Zum Abschluss möchte ich einen Gedanken aus den Heiligen Schriften über die Heiligen Schriften anführen. Vor kurzem las ich Alma 37, Vers 6, wo es heißt, nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir, aber siehe, ich sage dir, durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Haben Sie sich schon einmal gefragt, worauf sich das Wörtchen dies bezieht? Nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir. Was bedeutet dies? Natürlich bezieht es sich darauf, dass durch Kleines Großes zustande gebracht wird, aber im Kontext von Almas Worten steckt mehr dahinter. In den vorangehenden Versen gebietet Alma seinem Sohn Helaman, einen Bericht zu führen, damit dieser zu jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk gelange. Und in Vers 8 lesen wir, dass der Herr dadurch die Erinnerung dieses Volkes erweitern und viele davon überzeugen werde, dass ihre Wege irrig sind und dass er sie zur Erkenntnis Gottes führen werde, zur Errettung ihrer Seele. Dieser kleinen und unbekannten Gruppe Menschen, die keine Technik hatte, um miteinander zu kommunizieren, muss diese Verheißung wie Torheit vorgekommen sein oder zumindest höchst unwahrscheinlich. Und doch hat der Bericht, den sie führten, Millionen geholfen, Gott kennenzulernen und zu lieben. Und er hat ihr Leben verändert. Mit kleinen Mitteln hat der Herr Großes zuwege gebracht. Es mag ebenso unbedeutend erscheinen, sich im Unterricht mehr auf die Schriften zu besinnen. Wenn man aber die Erinnerung seiner Schüler erweitern will, sie überzeugen will, dass ihre Wege irrig sind und sie zur Erkenntnis des Gottes führen will, der sie errettet, muss man ihnen helfen, die heiligen Schriften und die Worte der heutigen Propheten ins Herz zu schließen und auf sie zu bauen. Zum Beweis dafür brauchen wir uns lediglich Joseph Smith vor Augen zu führen, der im Seminaralter in ein paar Seiten heiliger Schrift Hilfestellung fand, als er es dringend brauchte. Die Macht der Worte in Jakobus 1, Vers 5 und die Macht des Heiligen Geistes, die diese Worte begleiteten, waren der Grund dafür, dass sein und unser Leben sich für immer geändert haben. Ich bete dafür, dass wir im Unterricht über den Erretter Jesus Christus und seine wiederhergestellte Kirche sprechen und von ihnen Zeugnis geben. Mögen wir auch seine heiligen Schriften mit Macht verkünden, damit unsere Schüler ihn kennenlernen und den Wunsch haben, ein Leben lang seine Jünger zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.